ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Der Prater, das Schnitzel, die Sissi. Lange raten müssen Sie jetzt nicht mehr. Wien, die österreichische Hauptstadt und Metropole, wird uns heute beschäftigen in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt, der ein bisschen erkältet ist. Der Opernball, das Burgtheater, Fiaker, natürlich die Kaffeehäuser. Wien ist voller Geschichten und voller Klischees natürlich auch. Denken wir doch nur mal an den Schmäh. Deswegen schauen wir uns Wien jetzt einmal von einer anderen Seite an, von unten. Wir gehen mit Michael Marek in die Kanalisation. Lebensader der Stadt, Lebensraum wilder Tiere, aber auch etwas für Reisende. Darüber müssen wir gleich einmal reden. Hallo Michael.
Hallo Udo, moin moin.
Moin moin. Michael, wie bist du darauf gekommen, in die Kanalisation Wiens zu steigen?
Ja, ich hatte eigentlich vor, mal ungewöhnliche Orte über Wien zu besuchen und vorzustellen und nicht immer die typischen großen, bekannten historischen Gebäude und Museen. Du hast ja schon einige Stichworte gegeben, was zu jeder Wien-Tour dazugehört. Vielleicht noch die Hofreitschule, Schloss Schönbrunn und so weiter. Ich wollte mich so mal aufmachen, das Abgründige, was man vielleicht nicht so gut kennt, aber wo man etwas lernen kann über Wien, wo man was erfahren kann. Und die Kanalisation, die erste übrigens in Europa, gehört bestimmt dazu. Und außerdem ein Stück Abenteuer nach unten, unterhalb der Stadt zu sein, ist das natürlich auch.
Also nach Abenteuer hört sich das auf jeden Fall an. Müssen wir mal fragen, tja, Wien, dann fährt nach Wien, um es schön zu haben, nicht? Und auch gut zu essen und so weiter. Wer kann denn in den Kanal steigen? Für wen ist solch ein Ausflug empfehlenswert?
Also eigentlich für jeden und für jede, vielleicht die, die so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt sind. Enge Räume unterhalb der Stadt, man geht 15 Meter unterhalb der Stadt. Die sollten sich das vielleicht vorher ein bisschen überlegen. Aber ansonsten für jeden, vor allen Dingen für Abenteuerlustige, klar, das ist ein Abenteuer, durch enge Gänge zu wandern. Für Geschichtsfans auch, weil man was lernt, wie funktioniert so eine Großstadt. Seit über 2 Jahrhunderten. Für Filminteressierte, da kommen wir vielleicht noch drauf, sowieso. Also wirklich ein Erlebnis der anderen Art. Und außerdem, die Kanalisation ist auch echt ein Meisterwerk der Architektur. Das ist wirklich schön, in Anführungszeichen, was man dort erleben kann und absolut empfehlenswert.
Ja, also ich würde auch mal sagen, wir kommen ja gleich noch auf die ganzen Themen. Die Musik, den Film, die Technik hast du schon so ein bisschen erwähnt. Also, wenn wir so ein langes Wochenende Wien haben, erst Burgtheater, dann Opernhaus, dann der Kanal, würdest du das so empfehlen?
Ja, das ist wahrscheinlich die richtige Reihenfolge, Udo. Erstmal die Klassiker einer jeder Wien-Tour. Aber es ist genau dieser Kontrast zwischen diesem Glanz und Gloria oben und dem vielleicht Abgründigen, was nicht Repräsentationsbau ist und was unter der Oberfläche liegt. Also eine Reise in die Unterwelt dieser Stadt, das ist ganz spannend, weit weg von Glanz und Glamour. Und man bekommt vielleicht auch so ein vielschichtigeres Bild einer Metropole, das ist ja Wien schon immer gewesen und noch heute, und kann so ein bisschen die verborgenen Geheimnisse dieser Stadt auch entdecken.
Ein noch breiteres Bild der Metropole, sagst du. Waren denn die, die mit dir runtergestiegen sind, alles so Wien-Kundige? Wie war dein Eindruck?
Es war absolut bunt gemischt. Es gab Newcomer, die waren noch nie in Wien, brachten ihre Kinder mit. Die waren natürlich total aufgeregt, als es da nach unten ging. Andererseits gab es richtige Experten, die wussten fast alles über Wien. Aber erstaunlicherweise auch viele Wiener selber, die Interesse hatten mal, ach, das kenne ich gar nicht über meine Stadt, da gehe ich doch auch mit.
Dann jetzt mal Nase zugehalten und runter durch einen der Kanaldeckel.
Die Altstadt von Wien.
So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte näher. Freunde, Römer, Mitbürger, liebe Bevölkerung.
Wir stehen am zentralen Girardi-Park. Links die Polizeiinspektion Wien, rechts die berühmte Sezession. Um uns herum Jugendstilgebäude, eine McDonald's-Filiale und hinten die barocke Karlskirche. Ein Fiaker fährt vorbei am Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus. Und genau unter uns, tief im Verborgenen, der Wienfluss mit seiner Geschichte.
Kommen Sie ruhig ran ein bisschen. Das hat zwei Vorteile. Ich muss nicht so schreien. Ich habe eine sehr feuchte Aussprache und man gewöhnt sich gleich an das feuchte Milieu im Kanal. Das ist natürlich ein Scherz, meine Damen und Herren.
Sebastian ist eigentlich Schauspieler. Seinen vollen Namen mag er nicht nennen. Er wird unsere Gruppe von 15 Personen durch ein Labyrinth von gemauerten Gängen und Tunneln führen. Dorthin, wo die Abwasserkanäle der Stadt zusammenlaufen. Und zeigt eine Abbildung aus dem 19. Jahrhundert mit dem Wienfluss. Man erkennt alles ziemlich blau.
Richtig, der Fluss ist zu blau. Warum? Sämtliche Abwässer flossen damals natürlich ungeklärt direkt in den Wienfluss. Hier selber, vor der Stadtmauer, waren Gerbereien angesiedelt, weiter raus Färbereien, anderes verschmutzendes Gewerbe. Von daher war es eine dreckige, stinkende Kloake, aus der immer so schöne Gasblasen aufgestiegen sind, die Kinder mit Vorliebe angezündet haben. Ein verbürgtes Kinderspiel von damals, Feuerwerk für Arme.
Bevor es hinuntergeht, bekommt jeder und jede einen Helm, ein Haartuch und eine Lampe. Einigen sieht man die Aufregung an, für andere scheint es gar eine Mutprobe zu sein. Angesichts dessen, was uns unten erwartet. Kloaken, stinkende Gerüche, vielleicht Ratten? Dann geht es durch enge Gänge, spärlich beleuchtet, kaum menschenhohen Gassen mit runden Gewölbedecken. Aus Sicherheitsgründen immer vorweg, Kanalarbeiter Walter.
So, wir befinden uns hier im sogenannten Schotterfang. Hier wird, wie man sieht, der Kanal breiter, das Wasser wird dadurch langsamer. Und das ganze schwere Material, das mitfährt mit dem Wasser, kann sich hier absetzen. Wir haben nämlich links und rechts jeweils eine Kammer, die ist so 12 Meter lang und 1,5 Meter tief. Und alle 6 Wochen circa ist sie 3/4 voll und da wird sie sauber gemacht.
Es hallt und gluckst, tropft und modert im Dunkeln der Unterwelt. Bereits 1739 hatte Wien als erste europäische Hauptstadt ein Kanalnetz. Bis in 14 Metern Tiefe führt uns der Rundgang in die Unterwelt. Unbehelligt rauscht dort der Wienfluss, den Ingenieure dann Anfang des 19. Jahrhunderts unter die Stadt verbanden.
Riechen Sie den Biergeruch? Ein bisschen riecht man's. Nehmen Sie einen tiefen Zug durch die Nase, lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Echte Wiener Kanalluft, biergeschwängert.
Und mit brauner Färbung, wenn die Otterkringer Brauerei ihre Gerstensaftabwässer ins Kanalsystem leitet. Ganz anders rieche es, wenn in der Mannerfabrik Schokolade für die neapolitanischen Schnitten produziert werde. Dann würde es hier unten süßlich muffeln und die Brühe sähe dunkel wie zartbitter aus, sagt Sebastian. Einige Wände sind mit Moos und Schimmel bedeckt, von der Decke tropft Wasser herab, das sich auf dem Boden sammelt und kleine Pfützen bildet.
Sie wissen, die Situation um 1900 in Wien war sozial katastrophal. Es gab die sogenannten Bettgeher, das heißt, es gab keinen Wohnraum, die Leute haben Betten gemietet. Wenn der eine sich aufgestanden ist, hat sich der nächste hingelegt. Hygienisch natürlich eine Katastrophe und das waren noch die Glücklichen. Die Unglücklichen, die haben hier im Kanal gewohnt. Hier habe ich ein Foto von 1910, von einem gewissen Max Winter. Der kam im Elendskostüm hier runter in den Kanal und hat die Kanalbewohner von Wien porträtiert.
Wovon die Unglücklichen gelebt haben, will ich wissen. Von allem, was den Bewohnern der Oberstadt ins Waschbecken oder in die Toilette gefallen sei. Halsketten, Broschen oder Ohrringe, die von den Unterirdischen gesucht und gesammelt wurden, erklärt Sebastian. Das meiste sei Altmetall gewesen, den man damals für ein paar Kreuzer weiterverkauft habe.
Was glauben Sie, findet man heute? Bitte? Schmutz, ja? Also alles, was oben passiert, ein Kollege von mir sagt immer jede Sünde. Ne? Besteck, Kondome, die werden bei uns Schlauchboote genannt, Spritzen leider auch, Handys, Gebisse. Wir fragen uns bei den Gebissen immer, wie geht das? Na, wahrscheinlich unter Alkoholgenuss muss man sich dann erleichtern.
Bei Regen, wenn die Kapazität der Kläranlagen nicht ausreicht, treten die Abwässer über die Überlaufwehre und donnern aus Seitenarmen in den zentralen Tunnel. In weniger als 2 Minuten könne der Pegel so ansteigen, dass es unmöglich sei, hier zu laufen, erklärt Kanalarbeiter Walter. Am Ende eines Gangs öffnen wir eine schwere Eisentür und ein riesiger, 20 Meter breiter Kanal liegt vor uns mit einem Rinnsal in der Mitte.
So, wie versprochen, frische Luft, nicht mehr Teil vom Kanalnetz, sondern der Wienfluss, die Wien, ein liebes kleines Bächlein zurzeit, glasklares Wasser, sind sogar Fische hier immer wieder zu sehen am Rand. Aber die Wien kann ja auch ganz anders. Wenn es im Wienerwald stark regnet, dann kommt das Wasser hier vorbei und dann kann es sein, dass wir innerhalb von 20 Minuten einen Wasserstand haben von hier circa. Ja.
Von mehreren Metern, da ist sich Kanalarbeiter Walter sicher. Vor einigen Jahren, erinnert er sich, sei hier ein Bautrupp tätig gewesen. Aber die hätten sich nicht an die Regeln gehalten. Und als das Wasser kam, sei es zu spät gewesen. Die Feuerwehr habe die Männer mühevoll aus dem Hochwasser retten müssen. Den Klein-LKW, ein 7,5-Tonner, habe man 2 Tage später einige Kilometer flussabwärts geborgen. Komplett zerstört, versteht sich.
Feucht, düster, ein wenig übel riechend, wir waren jetzt schon mal nah dran. Aber Michael, die Wiener Kanalisation hat auch noch eine echte Überraschung parat. Sie war einmal Kulisse für einen der berühmtesten Nachkriegsfilme. Wusstest du das schon vorher?
Ja, das absolut, das wusste ich schon vorher. Ich habe mich schon immer mit Filmgeschichte beschäftigt, das hat mich interessiert. Klar, da musste ich auch mal nach Wien, den dritten Mann, der dort unten in der Kanalisation unter anderem gedreht wurde. Und gleichzeitig ist natürlich der dritte Mann auch ein Film, der eine Nachkriegsgeneration beeinflusst hat. Alle kennen eigentlich diesen Film. Ein außergewöhnlicher Film, hat auch außergewöhnliche Künstler. Orson Welles, der dort mitspielt, das war wirklich ein ganz großer aus Hollywood. Und Graham Greene, der Schriftsteller, der das Drehbuch geschrieben hat für den dritten Mann. Also ganz toll, die Schwarz-Weiß-Fotografie, ein Thriller. Und das Spannende auch, die Vorlage, es gibt sogar eine historische Vorlage für diesen Schwarzmarktschieber Harry Lime, vielleicht erinnerst du noch selber noch. Das war nämlich ein britischer Doppelagent. All das erfährt man auf dieser Tour, also eine Menge interessanter Anekdoten und Hintergrundgeschichten. Und vielleicht noch ein Tipp für alle die, die sich für den Film interessieren. Oberhalb der Kanalisation gibt es ein eigenes Drittes Mann-Museum, ein unabhängiges Museum mit vielen originalen Ausstellungsstücken. Ein absolutes Muss, sich das vielleicht auch anzuschauen.
Ja, Orson Welles ist ja grundsätzlich ein absolutes Muss. Der macht ja diesen Film auch vor allem aus, wenn man sich zurückerinnert. Waren denn da viele Cineasten mit dir unterwegs?
Ja, da waren auch viele Filmfans dabei, die schon viel über den dritten Mann wussten, viel mehr als ich wusste. Vor allen Dingen die US-Amerikaner und Briten, die waren total interessiert. Der Film hatte natürlich in den USA und Großbritannien noch heute einen Riesenerfolg. Also die kennen diesen Film wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Die anderen Tourbesucher waren natürlich auch interessiert. Einmal an dem Ort stehen, wo Orson Welles gespielt hat, wo er tätig war. Und das vielleicht in diesem Jahr, wo sich der Film zum 75. Mal jährt in seiner Uraufführung. Also da gab es schon Leute, die wollten sich das anschauen. Und dann, Udo, natürlich als letztes auch Musikinteressierte. Du weißt das, die legendäre Musik, das ist ein Ohrwurm. Jeder kennt sie, glaube ich, oder hat sie schon mal gehört.
Anton Karas und die Zither. Los geht's.
Der erste Originaldrehort? Ein achteckiger Einstieg mit sternförmig spitzen, dreieckigen Platten aus Edelstahl, die sich quietschend öffnen und eine steile Wendeltreppe freigeben. Es geht nach unten, 7 Meter tief unter die Erde.
Third man, hated by 1,000 men,
desired by 1 woman.
Von hier flüchtete einst Orson Welles, als Schwarzmarktganove Harry Lime, hinab ins unterirdische Abwassersystem. Den Sterndeckel gibt es noch immer, ganz wie im Film.
Wer hat den Film gesehen? Harry Lime alias Orson Welles. Dieser Herr hier war ein Superstar zu seiner Zeit, allerdings auch eine Diva. Man musste den Kanal mit Seife reinigen, beziehungsweise die Wände, bevor er überhaupt runtergegangen wäre. Er kam angeblich 1,5 Tage zu spät zu den Dreharbeiten. Deswegen hat angeblich, nichts ist fix, der Regisseur diese wunderbaren Schattenrisse im Film, Sie kennen diese Schattenszenen, erfunden. Der Hauptdarsteller war nicht da, das Team stand da, man musste was machen.
Erklärt Cineast, Tourguide und Schauspieler Sebastian.
Nein, da geht nichts.
Ja, da passiert nichts.
Schon damals war Orson Welles für seine Allüren bekannt und hatte mit Citizen Kane bereits einen Oscar gewonnen. Belegt ist, dass der Hollywood-Star, der einen skrupellosen Schwarzmarktschieber spielt, sich für manche Szenen dubeln ließ und aus einige Kanalszenen im Londoner Studio nachgebaut und gedreht wurden.
Orson Welles hätte niemals Kontakt mit dem Kanalwasser aufgenommen. Deswegen haben sie einen Statisten genommen, ein sogenannter Luxury Extra. Warum Luxury? Die Leute haben damals in Wien gehungert. Das war eines der schlimmsten Hungerjahre überhaupt. Haben gelebt von 900 Kalorien am Tag. Das ist so viel wie ein Big Mac. Und man hat ziemlich lange gebraucht, um einen beleibteren Statisten zu finden. Der hatte nämlich gute Beziehungen. Sein Bruder war Fleischhauer im Waldviertel. Dann folgen Sie mir bitte in die Überfallkammer.
Weiter geht es entlang Klammerziegelwände. Wasser tröpfelt vom Gewölbe. Im Hintergrund hört man diffuses Wasser rauschen. In der riesigen, 20 Meter langen und 6 Meter hohen Kammer des Kanalsystems wird ein kurzes Film-Best-of an die Wand projiziert. Trotz Halbschatten unverkennbar das Gesicht von Orson Welles.
Ihm selber hat man angeboten $100,000 oder eine Gewinnbeteiligung. Wofür, glaubt ihr, hat er sich entschieden? Die Dollar, nur Bares ist Wahres, ist richtig. Er war chronisch in Geldnot, er hat immer über seine Verhältnisse gelebt. Er hat auch nicht an den Erfolg des Filmes geglaubt, ein großer Fehler, denn Der dritte Mann ist tatsächlich der erfolgreichste britische Film aller Zeiten, sowohl künstlerisch als auch kommerziell.
Drehbuchautor Graham Greene und Regisseur Carol Reed ahnten nicht, dass ihre unterirdische Verfolgungsjagd in den düsteren Wiener Abwasserkanälen Jahrzehnte später eine Touristenattraktion sondergleichen begründen würde.
Es gab immer wieder Geschichten, dass eben im Kanal unterirdische Netzwerke und Geheimpolizei miteinander kommunizieren. Und es hat natürlich super in die Story gepasst, Verschwörungstheorien und Spionage gegenseitig. Und ja, deswegen hat man eben hier die Kanalisation von Wien gewählt.
Matthäus Milkowitz begleitet uns. Der Mitarbeiter vom städtischen Kanalnetzbetreiber kennt sich aus, unten wie oben und in der Filmgeschichte. Plötzlich sind in den Tunnelgängen Zitterklänge zu hören, Heurigenlieder, also Musik, die in Wiener Lokalen beim Weinausschenken gespielt wurde. Anton Karas hatte sie für den dritten Mann komponiert.
Auch das eine Märchengeschichte eigentlich, weil der Anton Karas, der war ein Arbeiterbub aus dem 20. Bezirk und war sein Leben lang Heurigenmusiker. Als Heurigenmusiker hat man eigentlich vom Trinkgeld gelebt. Die waren jetzt nicht besonders reich, mussten natürlich ein Riesenrepertoire haben, alles auswendig spielen, weil die Leute sich viel gewünscht haben. Und je mehr sie gespielt haben von dem, was sich die Leute gewünscht haben, gerade die aktuellen Lieder, desto mehr Trinkgeld haben sie bekommen. Und der wurde dann quasi verkuppelt mit dem Regisseur, mit dem Carol Reed.
Und der hatte ein Gespür für die schwingenden Saiten von Karas. Es heißt, Regisseur Reed habe Anton Karas zufällig in einem Lokal spielen gehört und wollte ihn sofort für den Film engagieren.
Und haben gesagt, okay, komm mit uns nach London, wir nehmen das dort auf. Mussten natürlich alles übersetzen, der Karas konnte natürlich kein Englisch. Dann hat er gesagt, nein, ich fahre nicht weg aus Wien, ich habe so viel Heimweh sonst. Dann haben sie gesagt, verstehst du das nicht, wir bezahlen dich gut. Dann hat er gesagt, nein, ich habe Flugangst, ich bin noch nie geflogen. Was haben sie dann gemacht?
Für die Ehefrau einen Pelzmantel auf dem Schwarzmarkt gekauft und schon ging es mit dem Flugzeug ab nach London. Dort wurde von morgens bis abends gearbeitet. Das Ende ist bekannt. Karas wurde mit dem Soundtrack weltbekannt. Seine Flugangst hat er überwunden und in den USA und Großbritannien einen Platz-1-Hit gelandet. Rund um die Welt ging es für den Wiener auf eine zweijährige Tournee.
Also sowohl Regisseur als auch der Anton Karas, der Musiker, blieben ihr Leben lang verbunden und beste Freunde, was ich sehr interessant finde, weil der eine ein total hochintellektueller Regisseur, der andere ein Arbeiterbub, Feinde ja auch eigentlich, damals nicht mehr, aber davor, Zweiter Weltkrieg und so, und trotzdem blieben sich die über alle Sprachgrenzen und sonstige Kulturgrenzen hinweg verbunden.
Klappe und Action.
Das Filmende ist Legende. Orson Welles mit seinem diabolischen Charme des Bösen taucht ab in das unterirdische Labyrinth der Wiener Kanalisation. Eine Hetzjagd beginnt durch weit verzweigte Schächte und Tunnel. Ihm hinterher die internationale Polizei der Besatzungsmächte. Schließlich wird er gestellt und erschossen. Für uns geht es nach gut 60 Minuten wieder nach oben. Frische Luft, blauer Himmel. Sebastian rät zu Sachertorte mit Schlagobers im Kaffeehaus.
Erstmal eine schöne Sachertorte. Michael, rückblickend, was war das Beeindruckendste an Wien von unten?
Ja, also nicht die Sachertorte, das ist klar, die gab's hinterher. Also, das Beeindruckendste war vielleicht wertzuschätzen, was sich da unterhalb von unseren Großstädten abspielt und so ein Abwassersystem, dass das funktioniert, das mal auch wertzuschätzen und Hand aufs Herz, wer mag da schon gerne arbeiten? Und da gibt's viele Leute, viele Kanalarbeiter, die eben, vielleicht metaphorisch gesprochen, die Sache am Laufen halten. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber auch, die einzelnen Gänge sind dort zum Teil mit Backsteinen gemauert, du siehst Rundbögen. Das war durchaus eine schöne Architektur, nach unten gebaut, eindrucksvoll. Und vielleicht noch so ein anderes Element, was beeindruckend war, dass du dich dort echt verlaufen kannst. Da kannst du die Orientierung verlieren, weil du dich dort nicht auskennst. Und es geht zickzack hin und her, ist immer ein Tourguide dabei, ein Kanalarbeiter. Also verloren kannst du da eigentlich nicht gehen, aber schon beeindruckend, sich da zurechtzufinden, ja.
Und wir sind noch nicht fertig, Michael. Es geht weiter durch Wien, oberirdisch jetzt, aber weiterhin etwas, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen morbide, möchte ich mal sagen. Es geht zum Narrenturm, früher Sitz der Psychiatrie. Michael, warst du, als du jetzt in Wien warst, in so einer ganz besonderen Stimmung? Oder woher kommt diese Auswahl?
Ja, das könnte man wahrscheinlich meinen. Und wenn ich dir sage, dass ich noch auf dem berühmten Zentralfriedhof war, mit all diesen Gräbern von den Berühmtheiten, naja, aber gut, morbide würde ich das vielleicht nicht nennen, sondern eher Interesse an Orten, die vielleicht quer liegen, quer zu diesen perfekten, bunten Postkartenmotiven, die wir alle kennen. Du hast sie vorhin schon in deiner Eingangsmoderation erwähnt. Und hier kannst du mal einen anderen Blick hinter die Fassaden werfen auf so eine Großstadt. Und schließlich, metaphorisch gesprochen, ist das ja auch die Stadt Sigmund Freuds, dem Begründer der Psychoanalyse. Also ins Tiefgründige hinab und der Narrenturm als eine der ersten Irrenanstalten ist ganz sicher ein Muss.
Und zum Narrenturm jetzt mit Michael Marek in die 240-jährige Geschichte des Bauwerks.
Der Tod, das muss ein Wiener sein.
Blauer Himmel und 18 Grad. Ich bin im 9. Wiener Gemeindebezirk unterwegs, weit ab des touristischen Altstadttrubels im Dreivierteltakt. Vor mir erhebt sich ein eindrucksvolles Gebäude, ein kreisrunder, fünfgeschossiger Turm mit meterdicken Mauern. 1784, erbaut unter Kaiser Joseph II., war hier einst eine der weltweit ersten psychiatrischen Irrenanstalten untergebracht.
Ursprünglich war es die K&K Irrenanstalt zu Wien und dann hieß es relativ bald der Irrenturm. Der Irrenturm ist relativ früh verbürgt und aus diesem Irrenturm wurde irgendwann der Narrenturm auch schon relativ früh. Also man findet das, glaube ich, schon im 19. Jahrhundert den Begriff Narrenturm. Also das ist, glaube ich, relativ bald.
Eduard Winter ist Leiter des größten pathologischen Museums in der Alpenrepublik, das seit 1971 im Narrenturm untergebracht ist. Winter führt mich durch den ungewöhnlichen Bau, ein mächtiges klassizistisches Unikum. Was mir sofort auffällt, von außen sieht der Rundbau durch seine Form ungemein modern aus. Und gleichzeitig erscheint er wie ein Gefängnis, wie eine uneinnehmbare Burg.
Der Narrenturm selber hat 5 Stockwerke, die auch noch heute genutzt werden. Und in diesen 5 Stockwerken gibt es pro Stockwerk 28 Zimmer für die Patienten, die ungefähr 11 Quadratmeter groß sind, so ein Zimmer. Jedes Stockwerk war eine eigene Abteilung und da wurde für jede Abteilung wurde in diesem Wärtertrakt gekocht.
Der Narrenturm war zur Behandlung psychisch kranker Menschen gedacht, die aus allen gesellschaftlichen Schichten hierher kamen und mit den unterschiedlichsten geistig-seelischen Leiden. Die Patienten lebten in kleinen Zellen mit schweren Holztüren. Seit 18 Jahren arbeitet Winter im Narrenturm. Als Hypochonder habe man hier nichts verloren, sagt der Museumsleiter. Der Mann im weißen Kittel und mit langem Kinnbart hat Humor und erklärt mir die ungewöhnliche Architektur. 28 Zellen pro Stockwerk, eine Zahl, die nicht zufällig gewählt wurde, denn in 28 Tagen umkreist der Mond die Erde.
Es ist bekannt, dass man Geisteskrankheiten und Mondphasen immer schon in Bezug gesetzt hat. Auch im 18., auch teilweise noch am Anfang im 19. Jahrhundert. Das Wort Mondsüchtige, falls das noch wer kennt, für Geisteskranke, kommt von damals. Genauso im Englischen Lunatic, ist Luna, der Mond, noch drinnen. Also diesen Zusammenhang, den gibt es schon sehr, sehr lange. Dementsprechend gibt es auch die Theorie, dass diese 28 Zimmer im runden Gebäude ein Mondkalender sind, um die Patienten mitzubehandeln durchs Gebäude. Ob das jetzt stimmt oder nicht, gibt es leider keine Beweise. Aber es ist naheliegend.
Ende des 18. Jahrhunderts versuchte man hier, die Patienten zu isolieren und gleichzeitig zu heilen, mit Methoden, die heute für Kopfschütteln sorgen. Psychosen und Neurosen wurden behandelt mit Aderlass, Schröpfen, Brech- und Kaltwasserkuren. An der Spitze des Gebäudes gab es einen Blitzableiter, mit dem man Blitze einfangen und in das Gebäude geleitet wurden. Man glaubte, dass Gewitter eine beruhigende Wirkung auf die Patienten habe. Der Gedanke, auf diese Weise die durcheinander geratenen Körpersäfte wieder in Einklang zu bringen.
Im obersten Stockwerk waren die Wütenden und Tobenden. Also je schwerer die Fälle waren oder je lauter die Patienten waren, desto weiter hinauf sind sie gekommen, damit sie, wenn sie herumschreien, nicht den ganzen Turm stören. Deswegen waren im Erdgeschoss meistens so Melancholiker oder Ähnliches, die halt sehr ruhig waren und die auch nicht so lustig waren für Schaulustige. Deswegen sind dann viele Wiener, die halt dann am Wochenende Narren schauen gegangen sind, waren dann sehr enttäuscht, weil da ist halt jemand in seiner Zelle gesessen und hat nichts gemacht. Und die sind dann an der Fassade hinaufgeklettert, um zu schauen, was oben so ist.
Voyeurismus und Sensationslust waren schon vor über 200 Jahren alltäglich. Wenn sich keiner der Patienten blicken ließ, riefen die Schaulustigen Beleidigungen und hofften, dass die Patienten zu toben begannen. Deshalb errichtete man eine 3,5 Meter hohe Mauer zum Schutz der Patienten.
Der ganze Tagesablauf war genau durchgestaltet. Auch für die Wärter gab es genaue Vorschriften. Also das war ihnen zum Beispiel verboten, die Insassen zu piesacken oder zu kitzeln. Mit spitzen Stöcken reizen oder was auch immer halt. Sie durften auf jeden Fall nicht irgendwie belästigt werden oder geschlagen oder gezüchtigt werden. Also das war strengstens verboten.
Bis heute ranken sich um den Narrenturm wilde Spekulationen, sagt Museumsleiter Eduard Winter. So habe sich Kaiser Josef II. Auf die Spitze des Turms ein achteckiges Zimmer bauen lassen, in dem er sich regelmäßig aufhielt, aber das heute nicht mehr existiert. Eine Sternwarte soll dort gewesen sein, eine Loge der Freimaurer, zu denen der Kaiser ein enges Verhältnis hatte. Auch sei die runde Gebäudeform des Narrenturms nach freimaurerischen Grundsätzen errichtet worden.
Josef II. War durchaus schon ein aufgeklärter Herrscher, aber eher so am Übergang, so am Anfang der Aufklärung, der schon gute Ansätze hatte, aber trotzdem noch in diesem Absolutismus verhaftet war. Also das war, er bestimmt und er gibt vor, Irre, wie man sie damals genannt hat, Geisteskranke, einerseits von der Straße wegzubekommen, andererseits durchaus auch sie zu behandeln. Also das war schon die Intention auch, die irgendwie wieder in die Gesellschaft zu integrieren, wenn möglich. Und wenn nicht, dann halt wegsperren. Das war so der Plan.
Am Ende der Tour geht es vorbei am Museumsshop mit seinen Devotionalien. Dort kann man das Coronavirus als plüschiges Stofftier erwerben oder einen Miniatur-Glow-in-the-Dark-Schädel. Bleibt eigentlich nur eine Frage, ob sich Eduard Winter als Leiter des Museums nach 18 Dienstjahren graust und Albträume von der Arbeitsumgebung hat.
Nein, überhaupt nicht. Es sind ja auch nichts jetzt gruselig oder grauslich in Wirklichkeit, weil ja, das sind halt Krankheiten, die passieren. Da gruselt es mich mehr vor lebenden Menschen als vor Toten.
Na komm schon. Der Tod muss ein Wiener sein.
Michael, am Ende dieser Wien-Tour hast du da nicht so manchmal gedacht, jetzt bitte mal was Schönes?
Ja, klar. Wo bleibt das Positive, das Schöne? Erich Kästner in seinem wunderbaren Gedicht. Ja, Udo, auch ich bin natürlich erstmal hinterher ins Kaffeehaus, ein Stück Sachertorte und anschließend einen Spaziergang draußen unter blauem Himmel im Stadtpark. Das braucht man, das brauchte ich, um das Beklemmende natürlich ein bisschen loszuwerden. Aber den Tag abschließen mit Schloss Schönbrunn, das wollte ich jetzt auch nicht einfach, obwohl es da wirklich sehr schön ist. Aber der Wert oder das Besondere dieser Tour war vielleicht der Kontrast. Wien von oben mit den schönen Orten und Wien von unten mit der etwas anderen Geschichte.
Mit Michael Marek haben wir heute Wien kennengelernt, mal etwas anders, Wien von unten. Das war spannend und wirklich, glaube ich, für viele etwas ganz Besonderes. Danke, Michael.
Danke, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Georg Tschoske und Udo Schmidt.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you?
Ein Podcast von NDR Info.